Domradio, himmlisch und friedvoll. Domradio, Sonntagslicht.
Unverkennbar Taylor Swift. Um die Sängerin aus Amerika gibt es ja nach wie vor einen Riesenhype. Es geht aber noch weiter, denn aus der Sicht der beiden Theologinnen Linda Kreuzer und Eva Pauschatz von der Uni Wien ähnelt das Ganze einem religiösen Kult. Die beiden widmen sich in ihrem aktuellen Podcast Diesseits von Eden den zahlreichen religiösen Anspielungen der Popsängerin. Bewusst oder unbewusst, Swifts Musik regt zu theologischen Diskussionen an und zeigt, dass Popkultur weit mehr als nur Unterhaltung sein kann, lautet das Ergebnis von beiden. Beispielsweise nutzte Taylor Swift in ihrer Musik religiöse Bilder. Die Songtexte behandelten oft Themen wie Schuld, Vergebung und Erlösung. Und das sind ja alles Motive, das wissen wir, die tief in der religiösen Tradition verankert sind. Die Bibelwissenschaftlerin Paul schaut's weiter. Es ist faszinierend, wie oft Taylor Swift in ihren Songs mit religiöser Sprache arbeitet, ohne eine theologische Aussage treffen zu wollen. Und besonders auffällig ist auch, dass Swift Fragen von Sünde und moralischer Verantwortung verhandle in ihren Texten. Ja, und dadurch laden ihre Lieder zu Reflexionen über Schuld und Vergebung ein. Es wird also etwas angesprochen, das tief in vielen religiösen Traditionen verankert ist. Und zudem engagiert sich die Sängerin ja auch für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, vor allem in den USA. Insgesamt zeigen die Fans von Taylor, also die sogenannten Swifties, Parallelen zu religiösen Gemeinschaften. Die Forscherinnen sprechen von einer kulturartigen Gemeinschaft. Ähnlich wie religiöse Zeremonien oder Pilgerfahrten böten Swift-Konzerte vielen Fans einen Raum für emotionale und gemeinschaftliche Erlebnisse. Und dabei werde die Musikerin auch als eine spirituelle Person wahrgenommen. Gemeinsame Rituale wie das Tauschen von Freundschaftsbändern seien auch ein fester Bestandteil im Leben der Swifties. Ist das so? Also wir hier im Sonntagslicht haben ja auch schon über Swift-Gottesdienste berichtet. Die waren immer rappevoll ausgebucht und haben wahrscheinlich auch vielen immer Freude bereitet. So, wir bereiten jetzt auch Freude. Hier ist das Sonntagslicht am 5. Fastensonntag. Ich bin euer Host Olli Kelch. Willkommen, ihr lieben Sonntagslichtis. Kommen wir von der erfolgreichsten Sängerin der Welt zum wohl erfolgreichsten Lehrer in Deutschland. Ich grenze es ein wenig ein. Er ist wohl der beste Religionslehrer Deutschlands. Aber das kann man sagen. Ich rede von Magnus Osterkamp aus Borken in Nordrhein-Westfalen, Bistum Münster. Nominiert von seinen eigenen Schülerinnen und Schülern.
Sind also nicht irgendwelche Professorinnen und Professoren oder irgendwelche Kolleginnen und Kollegen. Nein, das sind die Leute, die sich mit Unterricht am besten auskennen, weil sie am meisten haben. Das sind unsere Schülerinnen und Schüler. Und die können einen dann nominieren. Und das macht diesen Preis so wahnsinnig wertvoll.
Ja, und in der zurückliegenden Woche war er dann in Berlin, der Lehrer. Und zwar wegen der Preisverleihung. Der 38-Jährige, der auch Französisch gibt, hat den Preis dann bekommen von der Hereus Bildungsstiftung, und der geschäftsführende Vorstand Martin Fugmann, der würdigte Osterkamp so.
Sie sind Vorbild, Sie haben stets ein offenes Ohr für Ihre Schülerinnen und Schüler. Sie geben Schule, Herz, Haltung und Menschlichkeit.
Da brandete mit Recht Applaus auf. Er gibt der Schule also Herz, Haltung und Menschlichkeit. Wenn man das so hört vom Laudator, dann könnte man denken, der Lehrer Magnus Osterkamp, der geht jeden Tag gerne in die Schule, um mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Haben wir mal gefragt.
Ja, das stimmt. Denn ich versuche mich jeden Morgen daran zu erinnern, dass Eltern uns das Wichtigste überlassen, was es in ihrem Leben gibt, ihre Kinder. Und dann sehe ich es wirklich als Privileg an, dass ich mit diesen Menschen, mit den Schülerinnen und Schülern, dass ich mit denen überlegen darf, dass ich mit denen diskutieren darf. Und auch wenn das manchmal mittwochs in der 9. Stunde oder freitags in der 7. Stunde, je nachdem welche Klasse man hat, nicht immer ganz einfach ist, versuche ich mich trotzdem immer wieder daran zu erinnern. Und ich bin einfach gerne glücklich.
Er ist gerne glücklich. Und so scheint es dann auch mit den Schülerinnen und Schülern zu sein. Die sind nämlich richtig froh, ihn als Lehrer zu haben. Und da kann dann sogar noch ein Religionsunterricht interessant sein. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Wie macht er das?
Indem ich ihnen immer wieder zeige, dass Religion ein super aktuelles Fach ist. Im Moment diskutiere ich zum Beispiel häufig, was machen wir mit KI? KI geht nicht mehr weg. Und KI wird irgendwann darüber bestimmen, in den selbstfahrenden Autos, wenn es zu einer Unfallsituation kommt, muss das Auto bestimmen, welches Opfer nehme ich in Kauf. Und da braucht es theologisch ausgebildete, ethisch und philosophisch ausgebildete Menschen. Denn wenn wir diese Entscheidung den Leuten überlassen, die Zahlen recht geben, also den BWLerinnen und den JuristInnen, dann sind wir auf einem falschen Weg.
Muss ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Magnus Osterkamp ist einer von 10 ausgezeichneten Lehrerinnen und Lehrern, die haben in der vergangenen Woche den Deutschen Lehrkräftepreis erhalten. Schülerinnen und Schüler konnten sich dort melden und dann einen Lehrer oder eine Lehrerin vorschlagen. Und der Magnus Osterkamp, der kommt aus dem Bistum Münster. Dort ist die Freude natürlich auch riesig. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Lernen bei Magnus Osterkamp, aber auch bei allen anderen Lehrerinnen und Lehrern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor gut 20 Jahren die Pariser Kathedrale Notre-Dame besucht habe. Das imposante Bauwerk, was dann ja vor wenigen Jahren bis auf die Grundmauern ausbrannte und nun nach der Renovierung wieder eröffnet wurde. Ich war sehr, sehr beeindruckt und das geht vielen Touristinnen und Touristen so, die sich in Paris aufhalten. Nach der Renovierung der Pariser Kathedrale hoffen Frankreichs Bischöfe auch auf ein wachsendes Interesse generell an religiösen Bauerbe. Wie Vatican News berichtete, startete nämlich die Erzdiözese Marseille ein Restaurierungsprojekt, und zwar für die Marienstatue der Basilika Notre-Dame de la Garde. Für die Erneuerung, da werden roundabout 2,5 Millionen Dollar benötigt. Die 12 Meter hohe Statue, die über das Mittelmeer blickt, die zieht jährlich auch mehr als 2 Millionen Besucher an. Auch ich war schon da, also sehr, sehr beeindruckend. Jetzt muss man Folgendes wissen. Im Unterschied zu den meisten Kirchengebäuden, die nach dem französischen Gesetz von 1905 zur Trennung von Kirche und Staat Staatseigentum sind, gehört die Basilika in Marseille der Erzdiözese. Der Kardinal Jean-Marc Avelin von Marseille rief 2024 eine Kampagne ins Leben, um die Restaurierung zu finanzieren. Wie gesagt, da müssen 2,5 Millionen Dollar her. Insbesondere im ländlichen Raum verfallen auch immer mehr Kirchengebäude zunehmend, Gemeinden sind finanziell überfordert und ein Leitfaden, der soll nun den Kirchengemeinden helfen, notwendige Restaurierungen zu finanzieren. Es gibt Nebennutzungen, die mit dem katholischen Gottesdienst vereinbar sind, sagen die französischen Bischöfe. Und so gibt es bereits Kirchen, in denen zum Beispiel Aktivitäten wie Konzerte, Buchgaben, Orgelunterricht oder auch die Aufnahme von Benachteiligten stattfinden. Anliegen der Bischöfe sei es und wird es zukünftig immer sein, dass der Zugang zu den Kirchen weiterhin kostenlos bleibt. Nur irgendwie muss es trotzdem refinanziert werden können. Im Vorfeld der Wiedereröffnung von Notre Dame gab es ja auch von der französischen Kultusministerin Rachida Dati den Vorschlag, Eintritt zu nehmen für den Besuch der Kathedrale. Das lehnte die Erzdiözese Paris entschieden ab. Eine Kirche, sagte man damals, ist ein lebendiger Ort, an dem sich eine Gemeinschaft von Gläubigen versammelt. Es gehe nicht darum, die Kirchen in Museen zu verwandeln. Das würde nicht das widerspiegeln, was in den Gemeinden geschieht. Dann drücken wir mal die Daumen, dass durch diese Maßnahmen Gelder reinkommen für die Renovierung der ein oder anderen Kathedrale, der ein oder anderen Kirche oder des ein oder anderen Monuments. Ich weiß nicht, ob euch es auch so geht, aber ich bin ohne Brille oder Kontaktlinsen komplett aufgeschmissen. Lesen kann ich nichts. Die Buchstaben, die werden einfach irgendwie immer kleiner. Mit 40 fing das an. Ja, und genau deswegen bin ich froh, dass ich solche Hilfsmittel nutzen kann. Brille oder Kontaktlinse. Das können aber leider nicht alle. Für einige ist der Schritt zum Arzt oder Optiker zu gehen einfach zu groß. Sie sind obdachlos, haben keine finanziellen Mittel. Die Gründe sind vielfältig. Und genau für diese Menschen gab es in der Liebfrauenkirche in Bremen eine tolle Verteilaktion. Erstmals haben nämlich die gemeinnützige Organisation Mehrblick und die Innere Mission in Bremen Brillen kostenlos ausgegeben. Die Aktion richtete sich an alle Menschen, für die die Hemmschwelle zum Arzt oder Optiker zu gehen zu groß ist. Davon gibt's, das wissen wir alle, ganz schön viele. Streetworker haben Werbung gemacht für eben diese Aktion und ehrenamtliche Optiker haben die Sehstärke der Bedürftigen gemessen und ausführliche Tests mit ihnen gemacht. Und wenn man dann schon mal beim Arzt sitzt, dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Es gab nämlich neben der Messung auch noch sehr, sehr viel zu erzählen. Es kamen Menschen, die teilweise oder ganz auf der Straße leben, ohne Wohnung oder aber sich einfach eine Brille nicht leisten können. Eben Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und der Zulauf, der war so groß, dass man nun regelmäßig gesponserte Brillen in Bremen verteilen möchte. Ich finde, das ist doch ein super Konzept. Das kann man doch auch in anderen Gemeinden organisiert kriegen, oder nicht? In Myanmar, da herrscht seit vielen Jahren, genauer gesagt seit 4 Jahren Bürgerkrieg und nun hat vergangene Woche auch noch ein Erdbeben das Land erschüttert und damit die humanitäre Krise verschärft. Nach dem Erdbeben vom vergangenen Freitag in Myanmar hat sich die WHO auch besorgt über die medizinische Lage geäußert und die höchste Notfallstufe für das Land ausgerufen. Die Zahl der Toten und Verletzten, die steigt und steigt, die Blutkonserven werden knapp, auch das teilten die UN-Behörden mit. Die Menschen vor Ort, die benötigen dringend Hilfe und auch das Erzbistum Köln hilft in Myanmar. Alessandro Chirigato von der Abteilung Weltkirche im Erzbistum Köln hat uns verraten, was vor Ort die Menschen in Myanmar benötigen.
Zum Beispiel auch Sachen, woran wir vielleicht nicht immediat denken. Zum Beispiel die Menschen wegen den Nachbeben müssen draußen schlafen und sind deshalb an Krankheiten ausgesetzt, die von der Mücke übertragen werden. Deshalb brauchen sie zum Beispiel Mückennetze. Ja, man, es ist nicht die erste Sache, woran man denkt.
Und natürlich geht es ja auch um Wasser, um Lebensmittel, um Medikamente. Das Erzbistum Köln, das kann im Erdbebengebiet helfen. Und das tut es auch.
Und es gibt einen Sonderfond von 300.000 Euro, die dem Partner zur Verfügung ganz schnell gestellt werden kann, weil genau wegen dieser Beziehungen seit Jahren. Ne, wir haben dann die Möglichkeit, die Mittel ganz schnell auch zur Verfügung zu stellen. Und dann, die werden auch ganz schnell ausgebraucht.
Es ist auch in Planung, dass jemand aus dem Erzbistum Köln nach Myanmar reist.
Ja, es gibt einen Plan, dass im August der Generalvikar, Monsignor Asman, zusammen mit Herr Rammen, der Leiter von der Weltkirche, eine Reise nach Myanmar führen werden. Und wir sind in der Vorbereitungsphase, es muss auch genehmigt werden und es muss auch das Visum beantragt werden. Wir wissen, es ist nicht immer einfach, aber wir haben eine gute Hoffnung, dass es klappt.
Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien plant auch das Erzbistum Köln einen Besuch in Myanmar. Hilfe ist auf jeden Fall schon mal finanziell unterwegs. Alessandro Chirigato aus der Abteilung Weltkirche im Erzbistum Köln hat mit uns darüber gesprochen. Das gesamte Interview könnt ihr nachlesen auf domradio.de. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Das kennen wir alle vom Dschungelbuch, gell? Könnte man ja auch umdichten auf probier's mal mit Freundlichkeit. Warum erzähle ich das? Es ist doch so, wenn euch einer anpammt, doof kommt oder was auch immer, und man dann lächelt und freundlich ist, dann passiert meistens Folgendes. Das Gegenüber ist entwaffnet und das Gespräch, das geht in eine deutlich bessere und freundlichere Richtung. Freundlichkeit ist eine Tugend. Und wenn wir freundlich sind, dann steht uns das auch gut, uns selber. Warum das so ist, das hat mein Kollege Ronny Thorau herausgefunden.
Ja, die Liste der Vorteile ist wirklich lang. Wenn man freundlich ist, werden Dopamin zum Beispiel und andere Glückshormone ausgeschüttet. Das steigert direkt unser Wohlbefinden, baut Stress ab und stärkt das Immunsystem. Und natürlich hat Freundlichkeit auch eine positive Wirkung auf andere. Soziale Beziehungen werden dadurch gestärkt. Andere werden kooperativer und in aller Regel auch freundlicher. Was mich dann vielleicht auch wieder noch freundlicher macht. Also Freundlichkeit ist quasi ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
Im Alltag jetzt immer freundlich zu sein, das ist allerdings auch nicht so leicht. Das kennen wir auch alle. Gerade wenn es stressig ist oder man in nervigen Situationen sich befindet, dann fällt einem das ja oft schon schwer. Und man reagiert gereizter. Ist aber nicht gut.
Psychologen raten nämlich, gerade dann, wenn es einem schwerfällt, sich bewusst zu entscheiden, trotzdem freundlich zu sein. Um dieses Muster aufzubrechen, das Stress unfreundlich macht und Unfreundlichkeit dann wieder Stress erzeugt. Helfen können dabei zum Beispiel auch erstmal 3 Atemzüge, bevor man reagiert. Und wenn man es schafft, gerade in solchen Situationen freundlich zu bleiben, dann macht das gelassener und zufriedener und diese angespannten Situationen werden oft leichter.
Dann fehlen jetzt nur noch so ein paar Tipps, wie ich es denn überhaupt schaffe, außer durchatmen, freundlich zu bleiben.
Ja, Geduld kann zum Beispiel helfen, aktives Zuhören, Empathie entwickeln, interessiertes Nachfragen und natürlich ein freundliches, dem anderen offen zugewandtes Gesicht mit Blickkontakt. Denn oft fehlt uns ja einfach auch die Aufmerksamkeit. Wer überm Smartphone immer hängt, der sieht vielleicht gar nicht die vielen kleinen Möglichkeiten im Alltag, freundlich zu anderen zu sein. Und das Beste ist, finde ich, Freundlichkeit muss nicht spektakulär sein, sondern kleine Gesten reichen schon. Ein Lob, ein Kompliment, die Tür aufhalten, Hilfe anbieten, mal kurz anlächeln, Bitte und Danke sagen, das alles wirkt schon sehr freundlich und steckt oft andere an.
Und ich bin davon überzeugt, das Sonntagslicht mit den nur guten Nachrichten ist doch die beste Quelle, um dann freundlich in den Tag zu starten. Oder? Der nächste Impuls, den wir jetzt haben, zum Schluss vom Sonntagslicht, der sorgt auch nochmal für eine positive Stimmung.
Die Inspiration.
In unserem Tagesevangelium blicken wir ja von Montag bis Samstag immer mit einem kompetenten Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin in die Bibel. In dieser Woche war das der Sänger Reinhard Horn. Am Freitag ging es darum, wie wir es schaffen könnten, zu einer besseren, zu einer heileren Welt zu kommen. Und Reinhard Horn hat eine Geschichte mitgebracht, die ihn schon seit Längerem begleitet.
Mir fällt immer, wenn ich dieses Lied singe, eine Geschichte ein. Da kommt der Vater abends von der Arbeit nach Hause, freut sich auf die Zeitung. Man merkt daran, dass die Geschichte schon älter ist, weil es noch eine Zeitung gibt. Und seine Tochter freut sich auf den Vater, was gemeinsam zu spielen. Also klarer Interessenkonflikt. Der Vater blättert in der Zeitung, findet eine Weltkugel, reißt die raus, schneidet die in 1000 kleine Schnipsel, gibt seiner Tochter und sagt, bin ja mal gespannt, ob du das zusammenkleben kannst. Also Puzzlearbeit. Dauert keine 5 Minuten, Tochter kommt zurück, fertig. Und der Vater fragt ganz erstaunt, sag mal, wie hast du das denn so schnell geschafft? Da dreht die Tochter die Weltkugel um und auf der Rückseite ist ein Mensch zu sehen. Den habe ich zusammengeklebt. Wenn der Mensch heile ist, ist auch die Welt heile. Und das ist genau der Weg, den Jesus anbietet, bei uns selber anzufangen, zu überlegen, wie kann ich gesunden, wie kann ich sozusagen heil werden? Und wenn ich das für mich auf den Weg bringe, dann strahle ich das auch aus in meine Umgebung, in meine Mitmenschen. Und so geht Veränderung in diesen kleinen Schritten.
Eine schöne Geschichte. Und jetzt ist gut mit guten Nachrichten. Täglich gibt es die guten Nachrichten im Domradio aber auch zu hören. Bei uns im ganz normalen Radioprogramm, diesen Podcast, könnt ihr gerne weiterempfehlen. Und ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Wochenende wiederhören. Dann wedeln wir alle mit den Palmzweigen. Macht's gut. Ich bin der Olli und bin raus. Tschüss.
Domradio, dreh's lauter.